ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Jens Rieber.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Auch von mir einen schönen guten Abend.
Viel Zeit hatten Sie diesmal nicht, um das, was Sie nach der Bundestagswahl am 23. Februar vorhaben, zu Papier zu bringen. Trotzdem konnten heute mehrere Parteien ihre fertigen Wahlprogramme präsentieren. SPD, Grüne und CDU/CSU zeigen stolz ihre Vorhaben, mit denen sie die Wählerinnen und Wähler überzeugen wollen. Die größten Chancen, Teil der nächsten Bundesregierung zu werden, haben sicherlich diese drei. Ja, was mögliche Koalition angeht, hatte CSU-Chef Söder ja immer wieder die Grünen als Partner ausgeschlossen. Mit ihm spreche ich hier gleich, aber erstmal zur Frage, wer kann politisch eigentlich mit wem und hat die Union womöglich am Ende doch eine Rot- oder Grünschwäche? Aus Berlin Sarah Frühauf.
Es blinkt, leuchtet, strahlt. Farbenfrohe Vorweihnachtszeit und das Farbspiel nach dem Fest. Wie bunt geht es nach den Wahlen weiter? Die Bürger haben es in der Hand. Wenn sie sich etwas wünschen dürften.
Würde ich mir wünschen. Bisschen was aus der alten Regierung, ein bisschen was Neues.
Ich glaube, wir würden so schön am besten fahren. Die Dreierkonstellation wie aktuell, man sieht ja, es hat nicht funktioniert.
Und wir nehmen Rot oben drüber, das wäre sinnvoll. Grundsätzlich würde sich wahrscheinlich der Punkt der Einigkeit ein wenig mehr zeigen, dass die untereinander sich grüner sind als die alte Ampel.
Einigkeit untereinander, etwas, das die Parteien im Wahlkampf gar nicht wollen. Es geht um die Unterschiede. Die Wahlprogramme sollen sie zeigen.
Die SPD hat ein ganz klares Programm für die Zukunft, wie es besser wird für unser Land.
Nach 3 Jahren Ampelregierung kann es nicht so weitergehen.
An Schlechtreden haben wir genug. Wir setzen auf die Kraft der Zuversicht.
Nur wer macht nach Februar weiter mit wem? Ein möglicher Knackpunkt? Die Wirtschaftspolitik. Die Union will etwa Steuerentlastung für Unternehmen. Die sollen maximal 25% auf Gewinne zahlen. Die Grünen fordern einen Deutschlandfonds. Mit Geld aus dem sollen Bahnnetze oder Kitas saniert werden. Die SPD will eine Investitionsprämie, 10% für Unternehmen, die etwa neue Maschinen anschaffen. Mit Staatsmitteln die Wirtschaft ankurbeln, Rot und Grün klingen da ähnlich. Doch jeder kämpft im Wahlkampf für sich, der Kanzler gegen seinen Wirtschaftsminister.
Aus meiner Sicht kann man schon sagen, dass etwa solche Sachen, wie sie mit dem Heizungsgesetz passiert sind, einer sozialdemokratischen Alleinregierung nicht passiert wären.
SPD und Grüne jeweils in Umfragen klar hinter der Union. Habeck wohl auch deswegen im Angriffsmodus. Die Wahlversprechen der Union seien Wunschdenken.
Ohne Kredite wird es nicht geben. Deswegen wird die Union spätestens am 24. Februar merken, dass ihre ganzen Ansagen Voodoo-Politik sind.
Robert Habeck ist inkompetent als Wirtschaftsminister.
Wie steht's? CSU-Chef Söder hart im Ton gegen Habeck. Schwarz-Grün mit ihm nicht.
Die Grünen haben null geändert. Es sind die gleichen Heizgrünen wie vorher. Schlaue Reden, keine Änderung der Substanz.
CDU-Chef Merz hat für eine schwarz-grüne Koalition immer Spielraum gelassen, macht den nun aber enger.
Hohe Schulden und hohe Umverteilung durch Subventionen für wenige. Und wenn das die grüne Wirtschaftspolitik ist, die Herr Habeck und andere meinen, fortsetzen und verschärfen zu müssen, dann entfernen sich die Grünen von jeder Kooperationsmöglichkeit.
Der Ton im Wahlkampf, er ist gesetzt. Mitten in der eigentlich besinnlichen Adventszeit, jeder gegen jeden. Doch nach der Wahl, auch das ist klar, muss sich noch einiges drehen.
Also, wer kann künftig wahrscheinlich mit wem? Darüber spreche ich jetzt mit dem Chef der CSU für die Union. Guten Abend, Herr Söder nach München.
Guten Abend, grüß Gott.
Sie haben heute gesagt, griffig in Anlehnung an die Kultfilme Star Wars, die Union sei die helle Seite der Macht. Wer ist denn dann die dunkle? Die SPD oder die Grünen?
Nee, wir kommen zunächst mal aus dunklen Zeiten, weil unserem Land geht es ja schlecht. Also muss hier ein neuer Aufbruch organisiert werden, eine neue Sicherheit gegeben werden. Ich glaube, eines ist ganz klar, am leichtesten ging es natürlich mit der FDP, das muss man sagen. Noch leichter ging es als Union allein. Das gebe ich zu, ist nicht sehr wahrscheinlich. Aber je stärker wir werden, je kräftiger das Plus bei der Union ist, desto mehr können wir von dem Inhalt durchsetzen, den wir haben. Deswegen braucht es ein klares und deutliches Programm für die Wirtschaft, aber auch für die Migration. Die Grünen haben sich da jetzt neu schlecht aufgestellt. Man hat es gestern im Bundestag gesehen. Das Robert-Habeck-Programm heißt ja weiter so mit den Heizgrünen, weiter so mit den Gendergrünen, weiter so sogar noch ausweiten nach links. Deswegen hat auch Friedrich Merz sehr deutlich gemacht, dass diese Wirtschaftspolitik mit diesen auch Personen so nicht geht. Das, glaube ich, ist eine deutliche Absage an Schwarz-Grün und ist gut so.
Aber Herr Söder, rechnerisch wären Sie mit der Union als eben womöglich stärkster Kraft dann da die SPD oder eben doch auf die Grünen angewiesen sein. Schwarz-Grün haben Sie bisher und jetzt auch wieder ausgeschlossen. Was sagen Sie denn, wenn Ihr Kanzlerkandidat Merz sagt, ich will aber mit den Grünen?
Nun, das hat er ja gestern und auch heute noch mal sehr deutlich gesagt. Schauen Sie, wenn Robert Habeck jetzt fordert, statt einer Autowende ein Tempolimit, eine Milliardärssteuer, die er weltweit durchsetzen will. Schauen Sie, ein solches Programm zeigt ja nur, wie weit weg man von der Realität in Deutschland ist. Man will jetzt die Welt wieder neu ordnen, anstatt kleine Handwerker, Betriebe, Gastronomie, viele Zulieferer in der Automobilbranche in den Blick zu nehmen als Wirtschaftsminister. Ich glaube, die Grünen heben gerade ab. Robert Habeck persönlich hebt ab. Da geht wenig. Ich gebe zu, mit der SPD ist es auch sehr schwer. Das Bürgergeld ist der dickste Brocken, da muss die SPD sich verändern, obwohl wir gerade von vielen Gewerkschaftlern und von der SPD-Basis hören, da muss die SPD sich verändern. Ähnlich bei der Migrationspolitik, Landräte, Bürgermeister der SPD fordern massiv ein Umdenken und sind wir auch ganz ehrlich, es wird ohnehin nur gehen ohne Olaf Scholz, er hat sich ja gestern auch nochmal blamiert mit seinen Äußerungen bei den Kollegen im ZDF, deswegen glaube ich, da könnte eine Chance bestehen, aber es geht jetzt nicht um die Koalition, sondern zunächst mal um eine starke Handschrift und ein starkes Ergebnis für die Union.
Ja, Herr Söder, verstehe ich Sie richtig. Also mit der SPD ungern und mit den Grünen eigentlich gar nicht. Wer ist denn dann Ihr Wunschpartner?
Ach, Wunschpartner ist für die CSU immer die CDU, wenn ich das so sagen darf. Das ist der Wunschpartner. Da geht es auch möglichst stark zu sein. Deswegen ist der heutige Tag auch für uns sehr erleichternd, weil wir hatten seit den Bundestagswahlen 2017 und seit 2015, Sie erinnern sich, immer so ein ja nicht so einfaches Verhältnis CDU-CSU, obwohl wir gemeinsam mit der Union waren, war beim Thema Migration viel Trennendes. Die CDU ist heute neu. Das ist eine neue CDU, ist nicht mehr die GroKo-Union, sondern tatsächlich eine neu aufgestellte Union, die zu ihren klaren Stärken zurückfindet, Wirtschaft und Migration. Das hilft uns allen. Das lässt auch eine klare Handschrift vermuten. Und natürlich, ich sagte es schon, mit den Wirtschaftsliberalen in der FDP wäre mehr möglich und wäre auch leichter zu regieren. Es wird sich die Frage zeigen, ob die FDP noch einmal die Kraft findet. Das werden wir abwarten müssen. Aber ansonsten ist klar, je stärker wir werden, desto klarer können wir zum Beispiel auch der SPD den Stempel aufdrücken in einer gemeinsamen Regierung. Aber entscheidend ist jetzt erst stark werden, um dann auch entsprechend klarzumachen, wer die Nummer eins ist in der Regierung und wer auch mehr durchsetzen kann.
Aber Herr Söder, Sie machen es ja gerade auch klar. Sie wollen, wenn dann der SPD Ihren Stempel aufdrücken. Es klingt jetzt nicht nach einer Kooperation. Meinen Sie denn, eine SPD sei dazu bereit?
Ja, zunächst mal wird man sehen, wie das Wahlergebnis ausgeht. Die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Es entscheiden ja nicht Politiker zunächst mal, sondern die Wähler und Wähler entscheiden. Mein Gefühl ist, dass eine ganz große Mehrheit in Deutschland zum Beispiel Schwarz-Grün nicht will. Das spürt man ja auch in den Umfragen. Man spürt auch, dass gerade die Grünen sich weit entfernt haben von der Mitte der Gesellschaft, sind eine avantgardistische, zum Teil relativ abgehobene Gruppierung geworden. Am Ende wird sich zeigen, was da rauskommt. Für meine Überzeugung nach ist relativ klar, dass wir eine bodenständige, eine wirtschaftsstarke Politik machen müssen. Und ja, Kooperation, wir reden mit allen übrigens Demokraten, wir grenzen uns klar ab von AfD, die übrigens nicht konservativ ist, wie manche meinen, sondern radikal. Wir grenzen uns von den Linksgruppierungen ab, wie BSW und anderen. Deswegen muss die Mitte gestärkt werden, aber eben vor allem durch die Union. Die SPD hat abgewirtschaftet, die Grünen, und es braucht eine starke Union. Ich weiß, das ist alles nicht einfach. Wir müssen am Ende eine Entscheidung finden, aber eben mit mehr Union und weniger von Rot und gar kein Grün. Das wäre das Beste.
Herr Söder, Sie nennen die AfD radikal, sprechen darüber eigentlich sehr abwertend, was die anderen zu bieten haben. Aber auch Ihre Wortwahl polarisiert nicht selten. Und wenn man heute von Ihnen hört, Ihre Haltung sei, Zitat, definitiv nicht links, nicht woke und nicht gegendert, sondern die Union stünde für Law and Order und eine harte Linie gegenüber Migranten, dann klingt das doch ziemlich nach der AfD. Mit welchem Kalkül?
Na, also entschuldigen Sie, das ist doch völlig absurd. Wenn Sie das so jetzt formulieren, wollen Sie wirklich sagen, dass Law and Order AfD ist? Wollen Sie sagen, dass jemand, der nicht für woke ist oder beim Gendern skeptisch ist, dass er AfD ist? Es wäre eine gefährliche These, eine steile und gefährliche These, weil sie damit einen großen Teil der bürgerlichen Mitte ausgrenzen und stigmatisieren. Ich rate dringend von einer solchen Denke, die möglicherweise dahinter steht, ab. Ganz im Gegenteil. Ein bürgerlich, ein liberales, ein konservatives Gedankengut ist fester Bestandteil der konservativen und auch der demokratischen Mitte. Das hat übrigens Deutschland in den letzten 70 Jahren sehr, sehr lange und gut regiert. Insofern, das ist der Unterschied zur AfD. AfD heißt raus aus EU, raus aus Euro, raus aus NATO und hat auch eine Wortwahl, insbesondere ein Gedankengut einzelner AfDler, die auch hier in Teilen rechtsradikal ist. Das ist schon ein großer Unterschied.
Herr Söder, lassen wir uns genau noch mal ganz kurz in die Zukunft schauen nach die Bundestagswahl. Ihr großes Vorbild ist ja Franz Josef Strauß und der ist ja als Minister, Verteidigungsminister in die Bundespolitik gegangen und hat die mitgeprägt. Können Sie sich sowas auch vorstellen?
Nein, ich glaube, die heutige Prägung ist anders als vor den Jahrzehnten damals. Heute sitzt ja die eigentlich politische Kernmacht, die sitzt ja im Koalitionsausschuss. Wir haben es ja gemerkt, dort begann und endete auch die Ampel. Und dort werde ich als Parteivorsitzender und Ministerpräsident mithelfen, dass Deutschland vorankommt, in Bayern weiterwirken, aber auch Deutschland helfen. Ich glaube, das ist die beste und gute Kombination. Da sind sich Friedrich Merz und ich durchaus einig.
Dann nehmen wir Sie beim Wort, sagt Markus Söder. Vielen Dank Ihnen nach München.
Sehr gerne. Schönen Abend noch.
Und das Gespräch mit Markus Söder haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Eine längere Version des Interviews gibt es auch bei tagesschau.de. Und wir schauen nach Syrien, wo viele Kurden inzwischen große Angst haben. Viele fliehen vor den Angriffen islamistischer Milizen, die das türkische Militär unterstützt. Die Türkei selbst greift auch die Energieversorgung in den Gebieten an, die unter kurdischer Kontrolle sind. Der türkische Präsident Erdogan will die Kurden, die er als Terroristen bezeichnet, aus der Grenzregion verdrängen. Ihre Gebiete liegen im Norden und Nordosten Syriens. Viele Menschen dort wissen kaum noch, wie sie sich versorgen sollen. Hat Matthias Ebert auch im Ort Kamischli erlebt.
Wenn Rojan Wasser ausliefert, atmet Berivan oben auf. Seit 4 Tagen sitzt ihre Familie auf dem Trockenen, in einem Rohbau in Kamischli, ohne fließend Wasser. Eine Wasserlieferung ist sehr teuer. Nur mein Mann arbeitet, deshalb können wir nur selten einen LKW kommen lassen. Berivan ist kein Einzelfall. Überall in Nordostsyrien müssen Menschen mittlerweile per LKW versorgt werden. Die Flüsse hier, die in der Türkei entspringen, führen schon lange kein Wasser mehr. Etwas weiter südlich in Hasaka sagt Sadia Kuti, die Bürgermeisterin, das sei kein Zufall. Unser Wasser kam aus dem Fluss im Norden. Seit islamistische Milizen mit Hilfe der Türkei unser Gebiet dort erobert haben, lassen sie kein Wasser durch. Schon 5 Jahre geht das so. Sadia, eine Ingenieurin, leitet seit 1,5 Jahren die Stadtverwaltung von Hasaka. Als Frau in einer Doppelspitze mit einem Mann. Schon lange Standard in allen Institutionen der kurdisch dominierten Selbstverwaltung. Es gibt immer 2 Sichtweisen, die männliche und die weibliche. Wir entscheiden gemeinsam, weil wir alle Menschen repräsentieren. In ihrem Büro hängen Fotos von gefallenen kurdischen Kämpfern und von Abdullah Öcalan, dem Gründer der als Terrororganisation eingestuften PKK, die seit langem für mehr Autonomie der türkischen Kurden kämpft. Den Vorwurf Erdogans, auch ein Teil der kurdischen Kräfte in Syrien seien Terroristen, weist Hasakas Bürgermeisterin zurück. Wir sind diejenigen, die Menschenrechte verteidigen, mit dem Leben unserer Soldaten. Wie können wir dann Terroristen sein? Die Kurden waren es, die die Terroristen des Islamischen Staates besiegt haben, erklärt Sadia. Hier in Hasaka sitzen die gefährlichen Dschihadisten in Gefängnissen ein. Besuch in einer Berufsschule, die jetzt als Notunterkunft für Geflüchtete dient. Diese kurdische Familie ist nach 2018 bereits zum 2. Mal auf der Flucht vor den von der Türkei unterstützten Islamisten. Die Milizen wollten unser Dorf überrennen, uns alle umbringen. Wir wissen sehr gut, was sie uns antun wollen. Ihre Tochter kam 2018 in Kobane im Kampf gegen IS-Terroristen ums Leben. Von dort kommen jetzt wieder viele Menschen in Lagern wie diesem an, weil sie Angst haben, die Milizen könnten Kobane mit Hilfe des türkischen Militärs erobern. Ziel der Türkei ist die Schaffung einer Pufferzone auf syrischem Gebiet. Die Lage für Sadia eine Herausforderung. Mit all den Flüchtlingen, die jetzt zu uns gekommen sind, ist die Situation eskaliert. Wir brauchen mehr Wasser, mehr Strom, mehr Unterkünfte. Zurück in Kamischli bei Berivan. Das Wasser aus dem LKW sei salzig, bemängelt sie. Ihre Familie leide gerade jetzt im Winter. Wir haben keine Fenster, keine Türen und das bei dieser Kälte. Meine Kinder sind oft krank und müssen ins Krankenhaus. Weil Kraftwerke in Nordostsyrien immer wieder von der Türkei aus der Luft beschossen wurden, kämpfen sie auch gegen den Zusammenbruch ihrer Stromversorgung. In einem Bürgerkrieg, der für die Kurden noch nicht vorbei ist.
Ja, und gerade von Europa erhoffen sich die Kurden, aber auch viele andere Menschen in Syrien nun wichtige und schnelle Hilfe. Und weil die Türkei für die Zukunft Syriens eine Schlüsselrolle spielen könnte und offenbar beim Sturz des Assad-Regimes im Hintergrund bereits gespielt hat, ist Präsident Erdogan nun ein gefragter Gesprächspartner. Und so reiste EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute nach Ankara, denn die Türkei ist auch in der Flüchtlingsfrage gerade für die EU ein extrem wichtiger strategischer Partner. Über einen Besuch in Zeiten des Umbruchs, Markus Rosch.
Mehr als 3 Millionen syrische Flüchtlinge hat die Türkei seit Beginn des Bürgerkrieges aufgenommen. Auch die Familie Cüneyt. Jede freie Minute verfolgen sie nun die Entwicklungen in ihrer Heimat. Vor 8 Jahren sind sie aus Syrien, aus Damaskus geflohen, entkamen gerade noch den Schergen Assads. Nun überlegen sie, zurück in die Heimat zu gehen. Ich wollte vorher nicht gehen, aber jetzt haben sich die Dinge geändert. Vielleicht schaffen wir es jetzt. Vielleicht nach 4 oder nach 5 Monaten, wenn die Dinge besser werden. Wir sind hier an viele Dinge gewöhnt. Ich habe Nachbarn, Freunde, wir haben hier einen Job, aber in Syrien haben wir nichts davon. Die Lage in Syrien und die Rückkehr der Flüchtlinge. Das Thema heute beim Besuch der EU-Kommissionspräsidentin in Ankara. Und Ursula von der Leyen hat ein Geschenk dabei. Seit 2011 hat die EU fast 10 Milliarden Euro bereitgestellt, um Flüchtlinge und die Aufnahmeanstrengungen der lokalen Gemeinschaften zu unterstützen. Ich freue mich sehr, heute ankündigen zu können, dass zusätzlich 1 Milliarde Euro für 2024 auf dem Weg ist. Der türkische Präsident wird von allen Seiten umworben. Neben der Rückkehr der Flüchtlinge will Erdogan seit langem, aber vor allem das, eine Sicherheitszone von 30 Kilometern an der türkisch-syrischen Grenze. Natürlich muss Syrien vor allem vom Terror befreit werden. Der Kampf sowohl gegen den IS als auch gegen die PKK und ihre Ableger stand im Mittelpunkt unseres Gesprächs. Die Türkei ist das einzige Land, das beide Terrororganisationen vor Ort besiegt hat. Die Türkei, der wichtigste politische und wirtschaftliche Player im neuen Syrien. Erst letzte Woche hatte der türkische Geheimdienstchef Damaskus besucht, traf dort die neuen Machthaber. Kurz darauf wurde nach 12 Jahren die Botschaft in Damaskus wieder eröffnet. Die Türkei hat gerade eine politische Schlüsselrolle. Ihr Einfluss in der Region nimmt immer weiter zu. Das Land wird als Regionalmacht angesehen, um die wichtigen Transitrouten nach Syrien zu kontrollieren. Familie Cüneyt ist hin und her gerissen. Sie sind in der Türkei gut integriert. Der Sohn spricht besser Türkisch als Arabisch. Ob und wann man zurück will, wissen sie nicht so genau.
Und wir kommen nach Russland. Dort ist heute mitten in Moskau ein Elektroroller explodiert. Dass das kein Zufall war, das wurde schnell klar. Zu bekannt war eines der beiden Todesopfer, der Chef der russischen Abwehreinheit für atomare, biologische und chemische Kampfstoffe nämlich. Er galt als Scharfmacher im Angriffskrieg gegen die Ukraine und hatte immer wieder behauptet, die Ukraine würde an einer sogenannten schmutzigen Bombe arbeiten. Über das Attentat im Herzen der russischen Machtmetropole, berichtet Ina Ruck.
Sogar in den oberen Stockwerken barsten die Scheiben, so heftig war die Detonation. Sie riss heute früh 2 Männer in den Tod, Generalleutnant Igor Kirillow und seinen Adjutanten Ilya Polikarpov. Ein gezielter Anschlag. Kirillow war eines der prominenten Gesichter in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Ich kannte den Mann nur aus den Medien. Dass er bei uns im Haus wohnte, wusste ich gar nicht. Aber im Fernsehen habe ich ihn gesehen und das Dienstauto kannten wir auch. Generalleutnant Kirillow war als Kommandeur der ABC-Schutztruppen zuständig für die Abwehr atomarer, biologischer und chemischer Angriffe. Er hatte immer wieder behauptet, die USA betrieben in der Ukraine geheime Biowaffenlabore. Beweise nannte er nicht. Die Ukraine warf ihm Kriegsverbrechen vor. Er stand unter Sanktionen des Westens. Mit einer Autokamera haben die Täter offenbar den Hauseingang beobachtet und dann per Handy die Bombe gezündet. Das Video spielten sie den Medien zu. Laut Nachrichtenagentur Associated Press stammt der Absender aus dem Umfeld ukrainischer Geheimdienste. Augenzeugen sind geschockt. Meine Frau und ich sind wach geworden von dem Knall. Zuerst dachten wir, es sei eine Drohne. Wir wohnen ja gleich da oben. Aber dann war klar, was passiert ist. Der Vizechef des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medvedev, schwört Rache. Die Ermittler müssen die Killer in Russland finden und ihre Drahtzieher in Kiew müssen zerstört werden. Also die Führung der Ukraine. An einem Elektroroller soll die Bombe befestigt gewesen sein. Eine komplizierte Operation und ein deutliches Zeichen Richtung Russland. Wer in den Krieg verstrickt ist, soll sich nicht mehr sicher fühlen. Erst kürzlich war ein Raketenkonstrukteur bei Moskau erschossen worden. Kirillow habe gewusst, dass er in Gefahr ist, sagt der Gouverneur der Region Kostroma in einem Telegram-Post. Man kenne sich seit langem. Er hat mir vor einiger Zeit schon gesagt, dass er eine Warnung bekommen habe. Ihm wurde es so gesagt, die Jagd auf ihn habe begonnen. Anonyme Mitarbeiter des ukrainischen Geheimdienstes SBU haben den Anschlag Medien gegenüber für sich reklamiert. Kirillow sei als Kriegsverbrecher ein legitimes Ziel gewesen, so ihre Begründung. Russland spricht von Terrorismus.
Und wir kommen zu weiteren Nachrichten des Tages. Mit dir, Jens.
Über seine Militärbasis in Ramstein steuert das US-Militär Drohneneinsätze im Jemen. Zwei Männer aus dem Land haben deshalb Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Sie hatten bei einem Drohnenangriff Angehörige verloren und sehen eine Mitschuld Deutschlands. Heute haben die Richter in Karlsruhe darüber verhandelt. Im Kern steht die Frage, inwieweit der deutsche Staat zum Schutz von im Ausland lebenden Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit verpflichtet ist. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet. Die deutschen Unternehmen blicken mehrheitlich düster in die Zukunft. Der IFO-Geschäftsklimaindex fiel im Dezember erneut auf jetzt 84,7 Punkte, den niedrigsten Wert seit Mai 2020, also seit Beginn der Corona-Pandemie. Der Index gilt als wichtigstes Konjunkturbarometer in Deutschland. Die Schwäche der deutschen Wirtschaft sei chronisch geworden, so IFO-Präsident Fuest. Mit einer Fahrkarte deutschlandweit den Nahverkehr nutzen, das wird auch im kommenden Jahr möglich sein. SPD, Grüne und Union haben sich auf die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets geeinigt. Bundeszuschüsse, die nicht ausgeschöpft wurden, können ins nächste Jahr übertragen werden. Damit kann das Ticket weiter angeboten werden. Der Preis steigt aber wie geplant von 49 auf 58 Euro pro Monat. Im Südpazifik hat ein starkes Erdbeben den Inselstaat Vanuatu erschüttert. Der Südseestaat liegt östlich von Australien. Bei dem Erdbeben sind nach UN-Angaben mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Gebäude in der Hauptstadt Port Vila wurden schwer beschädigt. Darunter auch eines, in dem die US-Botschaft und andere diplomatische Vertretungen untergebracht sind. Eine Tsunami-Warnung für Vanuatu wurde inzwischen aufgehoben. Schwere Schäden auch in dem südostafrikanischen Land Mosambik. Dort ist Wirbelsturm Chido mit Windgeschwindigkeiten bis zu 260 Kilometer pro Stunde auf Land getroffen. Mindestens 34 Menschen kamen ums Leben, mehr als 300 wurden nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde verletzt. Tausende Häuser wurden zerstört. Zuvor hatte Chido im französischen Überseegebiet Mayotte verheerende Schäden angerichtet. Dort werden hunderte Tote befürchtet.
In unseren Köpfen herrscht Dauerbetrieb. Rund um die Uhr leiten rund 10 Milliarden Nervenzellen die vielen Sinnesreize in unserem Gehirn weiter. Aber wie gut kann das auch ein menschenähnlicher, sogenannter humanoider Roboter? Klar, die künstliche Intelligenz, die entwickelt sich schnell und kann sogar dazulernen. Aber kann so ein künstliches Hirn auch die Synapsen von Schülerinnen und Schülern sinnvoll schärfen und im Klassenzimmer wichtiges Wissen weitergeben? In Delmenhorst wird das schon ausprobiert, hat Birgit Stammer-Johans sich für uns angeschaut.
Do you think you know everything?
I can answer factual questions or generate text based on what I've learned. But I can't know anything.
Über künstliche Intelligenz weiß er aber wirklich so ziemlich alles, denn das ist sein Spezialgebiet. Capture, ein humanoider Roboter. Heute hat er eine Schulstunde gehalten und mit Gymnasiasten über sein Lieblingsthema diskutiert.
Jetzt wirklich hier Angesicht zu Angesicht mit einem Roboter zu stehen und zu reden und zu wissen, dass es nicht ein vorgeschriebenes Skript ist, sondern effektive Reaktion auf das, was ich sage, das ist tatsächlich sehr beeindruckend.
Der Roboter lernt so schnell, dass er in wenigen Tagen zum Experten für jedes beliebige Thema werden kann. Damit weiß er mehr als jeder Lehrer. Wäre das nicht eine Chance für guten Unterricht in Zeiten von Fachkräftemangel?
Pädagogik ist immer zwischenmenschliche, emotionale Kommunikation, Austausch und auch ganz viel Wärme und Zuneigung. Und das kann Gott sei Dank kein Computer.
Ich finde, da entsteht natürlich auch eine Gefahr, wenn das aus der Kontrolle geraten könnte. Aber ich finde, solange das nur als Unterstützung dient quasi und nicht als kompletten Ersatz, finde ich das eigentlich als eine gute Chance für uns alle.
Dass Capture heute in Delmenhorst vor Schülern steht, haben die Gymnasiasten selbst organisiert. Bei einem KI-Symposium in Genf haben sie seinen Erfinder kennengelernt und samt Roboter eingeladen.
Ich glaube, Robotik ist zurzeit ein Bereich, wo man sehr schnell Fuß fasst, mit wenig Geld, und man kann die Welt wirklich verändern. Vielleicht vergleichbar mit der Zeit in den 70ern, als die Computer aufkamen und Steve Jobs einen PC in seiner Garage entwickelt hat.
Die Schulstunde mit Lehrer Capture ist auf jeden Fall etwas Besonderes.
In dieser Form ist der Einsatz von einem humanoiden Roboterlehrer in Deutschland sehr, sehr außergewöhnlich. Im Ausland, insbesondere in Indien, gab es schon erste Erprobungen, aber in dieser Form hatten wir das in Deutschland noch nicht. Und ich kann an der Stelle den Schülerinnen und Schülern nur zu ihrem Einsatz sehr gratulieren, dass sie hier diesen Roboter in die Schule geholt haben.
Bleibt nur die Frage, was sagt eigentlich Capture dazu? Wäre er ein guter Lehrer?
Teaching is an art and I can't express the human touch a teacher brings. Plus, I don't have a classroom management system to control you little monsters.
Allerdings hat Capture auch keine Nerven und Geduldsfäden, die reißen könnten. Zumindest als Assistent wäre er also vielleicht eine Bereicherung.
Tja, so sieht's also aus, wenn etwa 100 Milliarden menschliche Nervenzellen im Hirn ersetzt werden. Bunter, greller, lauter. Wie viel Kitsch und Konsum verträgt eigentlich die Weihnachtszeit? Das Fest aller Feste ist längst kommerziell durchgetaktet mit Rabattaktionen, Dauer-Weihnachtssound und natürlich Online-Shopping rund um die Uhr. Aber wie war das eigentlich früher? Carina Emich war für uns mittendrin in Diesdorf in der Altmark auf einem Weihnachtsmarkt, der im positiven Sinne wie aus der Zeit gefallen scheint.
Ein Weihnachtsbaum, wie er vor 100 Jahren in der Altmark in den Stuben stand.
Ganz typisch sind wirklich diese Rosinenbäume. Also die wurden wirklich so genannt, dass man Rosinenketten an den Baum gehängt hat. Also das, was man halt hatte an Süßigkeiten, das kommt an den Tannenbaum.
Im historischen Weihnachtsdorf dürfen die Besucher mitschmücken. Die 10-jährige Amalia legt direkt los, obwohl sie, wie viele Besucher, von Rosinenketten noch nie etwas gehört hat.
Eigentlich ganz einfach. Man braucht nur eine Nadel, Faden und ein paar Rosinen. Dann sticht man das einfach da durch. Und dann, wenn man genug da drauf hat, kann man das einfach aufhängen.
Auch vor der Tür tauchen die Weihnachtsmarktgäste ein in vergangene Zeiten. Gezeigt werden typische Winterarbeiten, wie sie bis ins 20. Jahrhundert hinein üblich waren auf dem Land. Eines der ältesten Museumsdörfer Deutschlands lockt seit 20 Jahren an einem Wochenende im Dezember Weihnachtsmarktgäste von nah und fern an.
Was ist für Sie das Besondere an diesem Weihnachtsmarkt?
einfach, dass man mal den Kindern zeigen kann, wie es früher aussah, was es hier alles gibt. Ein Spinnrad haben wir gesehen, wie man webt.
So Werkunterricht gibt es ja heute in den Schulen gar nicht mehr. Es ist schön, dass sie das ja auch mal machen können und sich ausprobieren können.
Auch die Diesdorferinnen und Diesdorfer beteiligen sich am Weihnachtszauber. 730 Weihnachtspakete für die Tombola haben die Frauen verpackt, um mit dem Erlös soziale Projekte zu unterstützen. Die Männer bauen alle Jahre wieder die große Modelleisenbahn auf. Und in der Museumskirche gibt es Musikkonzerte.
Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit?
Essen und Getränke kommen aus der Region wie von diesem Familienbetrieb.
Der Weihnachtsmarkt ist eigentlich wichtig für uns, um nach langer Zeit auch mal wieder die Kunden direkt zu treffen hier und natürlich auch alte Bekannte, Freunde und dann auch unsere neuen Produkte, die wir dann mal wieder hier haben, präsentieren zu können.
Insgesamt sind es etwa 60 regionale Aussteller und Kunsthandwerker.
Viele, die das mehr oder weniger aus Hobby machen, wenig echte Weihnachtsmarktprofis. Und ich glaube, das trägt auch zum ganz besonderen Charakter dieses Weihnachtsmarkts bei.
Im Winkelstädter Hallenhaus lernt Amalia, wie man früher Getreide geröstet und Gerstenkaffee hergestellt hat. Das Mahlen des Kaffees war Aufgabe der Kinder.
Das ist eigentlich ein Kaffeeersatz für ärmere Leute, die sich keinen echten Kaffee leisten konnten.
Es ist halt mal schön zu erfahren, wie die so früher gelebt haben. Dass es auch früher viel anstrengender war und dass man das dann heutzutage mehr zu schätzen weiß auch vielleicht.
So, jetzt sind wir fertig. Jetzt weißt du, wie die Kinder früher Nachmittag verbracht haben. Kaffee malend.
Ja.
Doch eines ist über die Zeit geblieben. Schon damals hatten Kinder Freude an der Weihnachtszeit.
Hallo. Ich bin der Weihnachtsmann, wer bist du?
Ich bin Amalia.
Amalia. Wunderbar. Ich habe dir natürlich auch was mitgebracht. Bitte schön.
Dankeschön.
Ja, frohe Weihnachten, wenn es soweit ist, ne?
Tja, und heute in einer Woche ist Heiligabend, aber wettertechnisch sieht es im Moment noch so gar nicht nach weißer Weihnacht aus, oder Carsten?
Und es ist zu befürchten, dass sich daran auch nur wenig ändern wird. Denn all unsere Wettermodelle zeigen in eine Richtung. Und zusammengefasst sieht für alle Orte in Deutschland die Temperaturkurve für die nächsten zwei Wochen mehr oder weniger so aus. Es geht es in den nächsten zwei Tagen noch sehr mild weiter. Dann wird es vorübergehend mal am Freitag etwas kälter. Aber unterm Strich werden wir in der nächsten Woche zu den Weihnachtsfeiertagen Temperaturen im Bereich von +8 bis +10 bei uns haben, auch wenn der Unsicherheitsbereich noch sehr groß ist. Was wir aber auch sehen, das Jahr, die letzten beiden Wochen des Jahres 2024, es geht deutlich zu mild zu Ende. Und dazu passt eine Pressemitteilung des Deutschen Wetterdienstes vom heutigen Tages. Dann können wir mich heute schon abschätzen, obwohl das Jahr noch nicht zu Ende ist, dass das ganze Jahr ein neues Rekordjahr wird bei der Temperatur. So warm war es noch nie seit Messbeginn. Wir haben ja mal die Jahresmitteltemperaturen von Deutschland aufgezeichnet seit 1881. Hier sehen wir die bisherigen Rekordjahre 2022 und 2023. Und jetzt zeichnen wir mal die Abschätzung für 2024 dazu. Wir werden irgendwo bei einer Temperatur zwischen 10,9 und 11,0 Grad liegen. Das ist also ein deutlicher Sprung nach oben. Und wenn wir bei 11,0 Grad ankommen, dann beträgt die Abweichung zur sogenannten vorindustriellen Temperatur 1850 bis 1900 rund 3,2 Grad in Deutschland. Im Jahre 2024 wird weltweit die Temperaturabweichung bei rund 1,6 Grad liegen. Das heißt, wir erleben in Deutschland eine Temperaturerhöhung doppelt so schnell wie im globalen Mittel. So viel zu diesen Aussagen, zu den Temperaturentwicklungen der letzten Jahrzehnte. Wir schauen aufs Wetter. Heute Nacht bleibt es trocken. Es gibt ein paar Wolkenlücken. Morgen früh kommt neuer Regen im Nordwesten an, der sich im Verlauf des Vormittags langsam bis zur Mitte voranarbeitet. Am Nachmittag dann allmählich auch den Osten erreicht. Gleichzeitig wird es dann morgen Nachmittag im Westen noch etwas freundlicher. Dort kann noch mal die Sonne hervorkommen. Die Temperaturen liegen morgen früh im Süden Deutschlands bei -1 bis +1 Grad, sonst bei 2 bis 8 Grad. Und tagsüber wird es am wärmsten im Westen hinter diesem Regengebiet, wenn die Sonne herauskommt, 13 bis 14 Grad. Sonst sind es meistens 9 bis 12 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Donnerstag kommt eine nächste Front zu uns herein mit kräftigen Regenschauern. Davor wird es mild mit bis zu 15 Grad. Dahinter werden im Verlauf des Tages die Temperaturen zurückgehen. Und der Freitag ist dann vorübergehend mal deutlich kühler. Gar nicht so unfreundlich. Die Sonne kommt heraus, aber es gibt einzelne Schauer. Und die können zum Teil sogar auch in tieferen Lagen mit Schnee vermischt sein.
Tja. Also es wird wohl nichts mit weißer Weihnacht. Trotzdem vielen Dank, Carsten. Ja, das waren unsere Tagesthemen. Hier geht's politisch weiter im Ersten.
Bei Sandra Maischberger ist gleich unter anderem der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, zu Gast und spricht über das Wahlprogramm der CDU.
Bleiben Sie also dran. Morgen begrüßt Sie hier dann wieder Ingo Zamperoni.
Tschüss.
Tschüss. Machen Sie es gut.